Das heutige Thema ist auf den Urheber und Vollender des Glaubens sehen. Wir lesen dazu im Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Daher sollten auch wir, da wir eine so gewaltige Wolke von Zeugen um uns haben, alle Hemmnis ablegen, auch die, wo lockend umstehende Verfehlung und durch unten bleiben, das vor uns liegende Ringen laufen. Wegsehend von allem dem, hin zu dem Urheber und Vollender des Glaubens, Jesus, der für die vor ihm liegende Freude unten blieb, am Pfahl die Schande verachtend, außerdem sich zu Rechten des Thrones gesetzt hat. Denn betrachtet den, der unter solch einen Widerspruch der Verfehler unten blieb, als er zu ihnen selbst gekommen war, auf dass ihr nicht wanket und in euren Seelen ermattet.
Ja, vielen Dank. Ich fange aber ganz anders an. Wir kommen gleich zu dem Text, weil mir wichtig erscheint, nochmal darauf hinzuweisen, was Paulus den Korinthern geschrieben hat in seinem ersten Brief bezüglich der Gnadengaben. Weil heute geht es ja um eine dieser Gnadengaben. Und die werden ja im Kapitel 12 des ersten Korintherbriefes uns näher gebracht. Und die Korinther waren der Meinung, dass die auffälligsten Gnadengaben wohl die wichtigsten seien. Und da Paulus da ganz andere Meinung war und das nicht so sah, hat er dann im 1. Korinther Kapitel 13 ihnen gezeigt, was wirklich wichtig ist. Und am Ende von Kapitel 12 sagt er dann, sie sollten auf die größeren Gnadengaben schauen und nicht auf das, wo sie meinen, was jeder mitkriegt. Und von daher ist die Frage, was sind die größeren Gnadengaben, weil eine davon ist ja heute in unserem Thema drin. Und das waren ja, wie er am Ende des 13. Kapitels dann sagt, 1. Korinther 13, im Vers 13, nun aber bleiben Treue, Erwartung und Liebe, diese drei, die größere von diesen ist die Liebe. Also in euren Bibeln steht wahrscheinlich Glaube, Hoffnung, Liebe. Und wobei das Wort Glaube ja mehr den Treueaspekt hat oder das Vertrauen beinhaltet und bei dem Wort für Hoffnung, das griechische Wort ist mehr die gesicherte Erwartung. Hoffnung ist zu vage, gell? Und von daher bin ich hier bei Treue, Erwartung, Liebe. Und jetzt ist die Frage, warum bleiben diese drei, wo einer davon die Erwartung ist, die wir ja haben. Übrigens, das Lied war sehr gut, hat die Faust aufs Auge gepasst zu unserem Thema. Warum bleibt die Treue oder der Glaube? Weil Gott ein Gott der Treue ist. Das heißt, Paulus hat ihn auch so bezeichnet. Treue ist der Gott. Und wenn wir an Jesus denken, der uns auch beschrieben wird, besonders in der Enthüllung, da heißt es dann auch, sein Name ist der Treue oder der Wahrhaftige. Und das Treue und Wahrhaftige ist eigentlich eine Transkription aus dem Hebräischen, das ist beides mal dasselbe im Grunde. Und der Treue und Wahrhaftige wird da gerufen. Und wenn wir uns das Alte Testament gucken, in Sprüche Kapitel 8, wird da die Weisheit beschrieben. Und die personifizierte Weisheit ist ja Jesus selber. Und da heißt es dann, das ist der Amon, ja, der Hebräisch, der Amon, da kommt unser Wort Amen her. Und von daher siehst du also hier, wenn die Treue das Bleibende ist, das sind alles Sachen, die Gott zugeordnet werden, er ist ja der Bleibende. Und im Übrigen auch noch die Frucht des Geistes ist ja auch noch die Treue, eine Frucht des Geistes. Und der Geist ist Wesen Gottes, also die Liebe ist das Wesen Gottes, das bleibt, das wird immer da sein. Die Frage ist nur, wie ist es mit der Erwartung? Und da wird hier und da gelegentlich, gibt es gewisse Schwächen in der Auslegung, weil es ist aber relativ einfach. Paulus schreibt mal in Römer Kapitel 15 im Vers 13 von Gott, er ist der Gott der Erwartung. Wenn er der Gott der Erwartung ist, kann ich also immer etwas von ihm erwarten. Warum kann ich immer was von ihm erwarten? Jesus hat mal gesagt, mein Vater wirkt fortwährend. Würde also heißen, er ist Von ihm kannst du immer etwas erwarten. Wenn unser heilsgeschichtliches Verständnis, das ist ja wie ein großer Kreis, wenn die Heilsgeschichte vollendet ist, dann kann man davon ausgehen, dass Gott was Neues anfängt. Irgendwie geht es da weiter. Also seine Herrlichkeit wird gemehrt. Ja, alleine jetzt durch diesen jetzigen heilsgeschichtlichen Zyklus, in dem wir uns bewegen, ist am Ende seine Herrlichkeit größer. Und wenn wir demnächst im Hauskreis mal die Präsentation dazu machen, da habe ich auch eine, die das gut erklärt. Würde also heißen, er ist der Gott der Erwartung, wird direkt so genannt, nicht der Gott der Hoffnung. Das wäre mir zu wenig. Und das Dritte ist die Liebe. Da müssen wir eigentlich gar nicht groß drüber diskutieren, gell? Wenn das die Liebe bleibt, wenn Gott in Person die Liebe ist, er ist Liebe, dann bleibt natürlich er immer. Das Schöne ist aber, wenn Gott allen alles ist, was ist denn dann alles? Gell? Dann ist alles auch Liebe. Und ja, darauf warten wir jetzt noch. Gell? Dauert wohl noch einen Augenblick. Gut, also diese drei finden wir nämlich im Hebräerbrief wieder. Und diese drei bleiben. Denn zum Beispiel im Kapitel 11 haben wir das Kapitel der Glaubenshelden, Hebräer 11, sogenannten Glaubenshelden. Und da wird ja der Glaube erstmal definiert im ersten Vers. Und anschließend kommen die Beispiele von Leuten, die im alten Bund treu waren oder geglaubt haben, in Anführungszeichen. Und die zweite Geschichte ist ja hier in unseren Versen, die Erwartung, gell, dass die kommt in diesen Versen vor und nochmal am Ende vom Kapitel 12 auch. Und wenn es um die Liebe geht, dann haben wir Hebräer 13, die ersten drei Verse, wo er von der Bruderliebe spricht, der Gastfreundschaft, der Anteilnahme und so weiter. Und im heutigen Thema, wie schon erwähnt, geht es halt um die zweite dieser wichtigen bleibenden Gnadengaben, nämlich die Erwartung. Die Erwartung gründet ja im Grunde in dem Urheber und Vollender des Glaubens. Deswegen heißt ja mein Thema auch, auf den müssen wir gucken, gell? Auf den Urheber und Vollender des Glaubens. Die Verse haben wir schon gehört und er erwähnt ja hier noch in den drei Versen, dass wir ein vor uns liegendes Ringen haben, also einen Glaubenskampf, könnte man auch sagen. Und das erinnert mich immer etwas an den Wettkämpfer, von dem ja Paulus auch spricht, dazu später noch ein Wort. Ein Wettkämpfer im Sport, was muss denn der machen? Er muss sich auf sein Ziel konzentrieren. Und ein Läufer zum Beispiel kann nicht einfach eine Abkürzung laufen, gell? Also schneller am Ziel. Das ist ein Regelverstoß, außerdem ist das unfair. Ein Wettkämpfer muss auch trainieren. Die sind ständig beschäftigt mit ihrem Sport, gell? Und sie brauchen Ausdauer und so weiter. Und wenn ich das übertrage auf den Wettkämpfer im Glauben, dann kann man sich fast selber Gedanken darüber machen, gell? Wie viel Anstrengung notwendig ist, um einen Glaubenskampf zu führen. Aber wir werden im Verlauf des Textes ja hier noch einiges hören, dass wir daran nicht verzweifeln brauchen, sondern jede Menge Hilfe haben. Und das eigentlich, ich will nicht sagen, einfach ist, aber im Vertrauen auf unseren Herrn ist das durchaus machbar. So, Paulus hat schon mal im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 4, auf den Lehrinhalt des Alten Testamentes verwiesen und hat gesagt, so viel wie da geschrieben worden ist, im Alten Testament, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Ausharren und durch den Zuspruch, den wir da erhalten, die Erwartung haben. Also wir haben eine Erwartung aufgrund der Beispiele im Alten Testament. Und hier in unserem Text, in Kapitel 12, beginnt deshalb der Vers mit daher. Und wenn du weißt, was vorher gestanden hat, nämlich im Kapitel 11, dann sind wir bei den Glaubenden des Alten Bundes, alle, die da aufgeführt werden. Und daher, weil die das geschafft haben, deswegen sollen wir auf die schauen, damit wir von denen etwas lernen. Das heißt, ihr bewegtes Leben, und da waren ja ganz schlimme Sachen auch dabei, da sind wir uns ein Schauspiel im Grunde oder ein Lehrbeispiel, dass wir daraus lernen können, wie wir unser Leben meistern im Vertrauen auf Gott. Denk an den Daniel in der Löwengrube oder ähnliches, gell, und Mose vom vor dem Roten Meer und ähnliche aussichtslose Situationen, gab es viele, gell? Völlig aussichtslos. Und die haben ihrem Gott vertraut und es hat funktioniert. Und das ist etwas, was wir in unser Leben heute auch hineinnehmen können, ja, eigentlich sollten. Gell? Und wenn er hier sagt, wir haben eine gewaltige Zeugenwolke um uns, zu der komme ich gleich noch, wir sollen alle Hemmnisse ablegen und was heißt denn das? Was kann mich denn in meinem Glaubenslauf hemmen? Das kann allerlei sein, das muss nichts Schlechtes sein. Also alles, was mich von Christus ablenkt oder von meinem Glauben ablenkt. Und wir haben ja gerade jetzt noch eine sehr bewegte Zeit und es ist verführerisch, sich zu viel mit den politischen Gegebenheiten zu beschäftigen, weil dann keine Zeit mehr bleibt für mein Bibelstudium. Und ich sage das nicht nur mir, also auch deswegen, damit ich dran denke. Ich muss mir immer selber ab und zu was sagen, damit ich dran denke, wenn es soweit ist. Und wir können es also nicht ablenken lassen, was sonst würde unser Lauf behindert. Und Paulus hat mal sehr schön das zusammengefasst im Philipperbrief, Kapitel 4, Verse 8 und 9, wo er sagt, worauf es eigentlich ankommt. Und es heißt hier, das Übrige ist, Brüder, wie vieles wahr, wie vieles achtbar, wie vieles gerecht, wie vieles lauter ist, wie vieles liebenswert, wie vieles wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, diese alle erwägt. Also was wir, sagt noch im nächsten Vers, was wir auch gelernt, empfangen, gehört haben, an mir und wahrgenommen haben, dieses praktiziert. Also er hat es als Beispiel hingestellt im Grunde. Also das heißt, in der Welt nennt man das positives Denken, gell? Das ist aber nicht verkehrt. Ich habe mich vor vielen Jahren mal länger damit beschäftigt. Oder in unserer letzten Sonderveranstaltung, der Thomas hat ja gesagt, die Resonanz, das Gesetz der Resonanz sieht er da. Gell? Ich habe ihm gesagt, ja, das steht eigentlich auch in der Bibel. Gell? Du sollst hier Gutes sehen, damit du Gutes erntest. Gell? Das ist ein ganz einfach gelernter Brief, sagt es ja. Gut, und das heißt also, wir haben Hilfen in unserem Denken und Handeln, die uns helfen, diesen Wettlauf im Glauben erfolgreich zu laufen. Und jetzt spricht er hier von einer Wolke von Zeugen, die uns da umgibt. Wenn wir wieder den Nahzusammenhang beachten, müssen wir also sagen, er spricht von den Leuten aus Kapitel 11 im Hebräerbrief. Weil daher, gell, hat er gesagt, denkt dran, was die erlebt haben. Und wenn das die sind, dann sind das schon eine ganze Menge Zeugen. Ist nur die Frage, was machen die in der Wolke, was ist das für eine Wolke und was habe ich davon, gell? Und von daher ist es gut, mal darüber nachzudenken. Es gibt im Wesentlichen zwei Ansichten. Die erste Ansicht, die heißt, das sind die Glaubenden des Alten Testamentes, also des Alten Bundes, wie Hebräer 11 die beschreibt. Und das ist ein Zeugnis unserer Ermunterung. Und ich kann das jetzt lesen und kann daraus was lernen. Aber die können mich nicht sehen. Warum kommt man zu diesem Schluss? Weil das gründet in der Annahme, dass die Treuen des Alten Bundes in ihren Gräbern ruhen und warten, bis die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, vollendet ist, um dann, wie Paulus in 2. Korinther 5 sagt, einheimisch zu sein. Ich kann das nicht so sehen, aber es ist eine sehr verbreitete Meinung. Eine zweite Meinung, der ich sehr zuneige und die ich auch erklären will, ist nämlich die, dass diese Wolke von Zeugen jetzt schon existiert. Und gewissermaßen, wenn du dir ein Stadion vorstellst, die laufen da alle im Kreis, gell? Die Wettläufer, das sind wir. Und auf der Tribüne sitzen die Zuschauer und feuern dann die Sportler an. Gell? Und in diesem Bild haben wir ja einen Hinweis von Paulus, der in 1. Korinther 4, 9 sagt, ich meine, dass Gott uns, den letzten Aposteln, bescheinigt, wie tot bestimmte zu sein, da wir dem Kosmos ein Schauspiel wurden, sowohl Engeln als Menschen. Das heißt, ich kann ja nicht nur die Apostel sehen, obwohl er von denen ja hier spricht. Also wir, die hier noch laufen in unserem Glaubenslauf, sind sozusagen ein Schauspiel für die unsichtbare Welt. Und wenn wir glauben können, was gleich noch kommt, dass die Heiligen des alten Bundes schon auferstanden sind und nicht mehr in den Gräbern ruhen, dann gehören die mit zu der Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Und dass das so ist, oder noch ein anderer Gedanke vorher, wozu dient ein Schauspiel? Paulus sagt immer, es ist ein Schauspiel. Wozu dient ein Schauspiel? Das ist doch dafür da, dass die das Schauspiel sehen, etwas lernen oder für sich in Anspruch nehmen können oder eine Information bekommen oder irgend sowas. Das heißt doch, wenn es ein Schauspiel gibt, gibt es da auch Zuschauer. Was nutzt uns das, wenn wir das Schauspiel sind und es gibt keine Zuschauer? Das wäre uninteressant. Dann kannst du das auch nicht Schauspiel nennen, gell? Und deswegen in Hebräer Kapitel 12, in unserem Kapitel am Ende, spricht Paulus ab Vers 22 noch was Interessantes dazu, beziehungsweise der Hebräerbriefschreiber, ich habe mich eben versprochen. Er sagt hier in den Versen 22, 23, das können wir für uns hier in Anspruch nehmen. Ich warte einen Augenblick. Gut. Das können wir jetzt für uns in Anspruch nehmen hier. Er sagt, sondern ihr seid herzugekommen, wozu? Zum Berg Zion, zur Stadt des lebenden Gottes, dem aufhimmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden der Engel, einer Allzusammenkunft und zu der Herausgerufenen, der Erstgeborenen, der Aufgeschriebenen in den Himmeln und zu Gott, dem Richter aller und zu den gerechtfertigt wordenen Geistern der Vollendungsgemäßen. Das muss man vielleicht zwei, dreimal lesen, damit man das versteht, gell? Wenn man das erste Mal hört. Wozu sind wir gekommen? Ja, hier werden Engel erwähnt, die Ekklesia wird erwähnt, die Geister vollendeter Gerechter wird erwähnt und alles in einem Abendzug. Zu denen sind wir gekommen. Wenn wir zu denen gekommen sind, müssen die uns auch sehen können, sonst macht das ja keinen Sinn, so einen Satz zu schreiben. Und dass Menschen mit Wolken gleichgesetzt werden, das gab es schon im Alten Testament. In Ezekiel 38 zum Beispiel, da werden die Scharen Gogs als Gewölk bezeichnet, also Wolken. Menschen sind auch mal Wolken, gell? Und es gibt eine schöne Geschichte im Alten Testament, die uns das deutlich macht, wie das sein könnte. Ich denke da an Elisa und seinen Diener. Elisa war ein Prophet und der König von Aram hatte einen Krieg mit Israel. Und der Elisa hat den König von Israel beraten. Das war also sein prophetischer Berater. Und das hat dem König von Aram überhaupt nicht gefallen. Und jetzt wollte der Elisa gefangen nehmen und hat die Stadt, in der der Elisa gerade war, umzingelt. Und sein Diener hatte jetzt Angst. Er hat das große Heer gesehen, hatte Angst und da hat Elisa dann zu Gott geredet und hat gesagt, mach mal, damit er sieht, dass die bei uns sind, viel zahlreicher sind als die bei ihnen sind. Und da ging der Himmel auf, gell? Und jetzt konnte der Diener von dem Elisa konnte jetzt sehen, viele feurige Wagen, und Reiter und Kriegswagen, also eine ganze Armee war da rundherum. Und das heißt also, die waren unsichtbar, sie waren aber da und sie haben dem Diener Gottes geholfen im Grunde. Und so müssen wir uns das auch vorstellen. Das heißt, die Heiligen des alten Bundes, die auferstanden sind, und nicht nur die, wir werden gleich sehen, dass da noch ein paar andere dabei sind, die sind wie diese Wolke von Zeugen oder wie diese feurigen Heere, die der Diener des Elisa gesehen hat. Eine unsichtbare, gegenwärtige Gruppe von Heiligen, wie auch immer du die nennen willst, die uns sozusagen zuguckt, uns anfeuert und auch hilft. Und als Jesus auferstanden war, heißt es in Matthäus 27, Verse 52 und 53, wird uns doch gesagt, dass die Gedächtnisgrüfte geöffnet wurden und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden erweckt. Und sie kamen nach seiner Erweckung aus den Gedächtnisgrüften und kamen hinein in die heilige Stadt und wurden von vielen sichtbar gemacht. Also die Leute haben die gesehen, die sind auferstanden und die wurden gesehen. Darauf nimmt Paulus Bezug im Epheser 4, Vers 8. und sagt, bringt ein Zitat aus dem Psalm 68 und sagt, der Hinaufgestiegene, bezieht sich also auf die Auferstehung Jesu, und der Hinaufgestiegene in die Höhe nahm Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Was passiert, wenn du Gefangenschaft gefangen nimmst? Dann ist Freiheit da. Also in Mathematik heißt da Minus mal Minus gibt Plus. Ja. Also das heißt doch hier, die Gefangenen in den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen, die Heiligen des Alten Bundes, sind nach Matthäus 27 nach seiner Auferstehung ebenfalls auferstanden. Und natürlich mit ihm vereint, völlig klar. Aber die waren nicht die Einzigen. Denn alle, die Leibesglieder des Christus sind und die seit seiner Auferstehung durch Sterben hindurch zu ihm gelangt sind, sind ja Teil dieser Wolke. Und das dauert ja jetzt schon fast 2000 Jahre. Wird also heißen, wie Paulus 2. Korinther 5,1 sagt, wenn unser Leib stirbt, er nennt ihn ja Zelt, wenn das Zelt aufgelöst wird, dann haben wir einen Bau aus Gott, also eine neue Leiblichkeit als Gott, die ist in den Himmeln. Gell? Wenn ich das glaube kann, dann brauche ich auch keine Angst vom Sterben zu haben. Gell? Das kann dann nur besser werden. Und das heißt also auch diese, die seit Jesu Auferstehung in den letzten fast 2000 Jahren zu ihm hingekommen sind, sind Teil dieser gewaltigen Wolke. Vor vielen Jahren hatte ich das mal als Thema und da hat eine Schwester zu mir gesagt, als ihr Mann gestorben war, kann der mich jetzt sehen? Gell? Und da habe ich gesagt, machst du was Schlimmes? Gut. Und von daher ist es wichtig, wenn wir solche Dinge wissen, dass das auch uns hilft, in unserem Ringen, in unserem Glaubenskampf auf dieser Erde zu wissen, das sind welche, die uns unterstützen. Gell? Und wir hatten mal eine Familie, ich muss das anonym halten, wo der Hauptverantwortliche gestorben war, die haben eine große Firma, und denen ging es schlecht in der Firma, und nachdem der gestorben war, der Chef, das waren alles gläubige Leute, nachdem der gestorben war, gab es viele große Aufträge, und dann haben die immer gesagt, das waren die Wolke von Zeugen, wo der jetzt ist, gell, der hilft uns jetzt, dass das Geschäft wieder geht. Ich habe das damals offen gelassen, gell. Aber irgendwas dran muss da sein, wenn wir hier das Thema von dieser Seite mal beleuchten, weil Gott lässt seine Glaubenskämpfer auf dieser Erde nicht alleine. Und da gibt es noch viele, viele andere Hinweise auch dazu. Und jetzt im Vers 2 unseres Textes von heute geht es dann um darum, zu lernen, was ist mir denn dabei hilfreich, was hilft mir denn hier meinen Glaubenslauf weiterzulaufen. Und da sagt er, wir müssen wegsehen von alledem hin zu dem Urheber und Vollender des Glaubens. Das war ja mein Thema, gell? Jesus, der für die vor ihm liegende Freude unten blieb am Pfahl, die Schande verachtend, außerdem sich zu Rechten des Thrones gesetzt hat. Wie heißt also die Kampfregel in unserem Glaubenskampf als Sportler im Glaubenskampf? Nicht auf uns sehen, sondern auf ihn sehen. Wenn ich auf mich gucke, das kann nichts werden, gell? Und es gibt schöne Beispiele. Ich denke nur an Abraham, von dem schreibt der Paulus in Römer Kapitel 4. Der hatte noch keinen Sohn, wo Gott ihm gesagt hat, du mit Sarah, ihr macht die Samenlinie weiter, gell? Die Samenlinie der Verheißung, das ist eine ganz wichtige Linie. Und da waren die fast 100 Jahre alt. Und das heißt dann hier in Römer 4 ab Vers 19, Abraham hat nicht auf seinen eigenen, schon gestorbenen, fast 100 Jahre vorhandenen Leib gesehen, sondern er war voll gewiss, dass das, was Gott versprochen hat, er auch vermag zu tun. Also wenn ich fast 100 Jahre bin, habe ich immer noch kein Kind. Gell? Und das gehört schon allerhand Glaube dazu, zu sagen, wenn Gott das gesagt hat, macht er das auch. Gell? Die Geschichte kennt er ja, das hat ja funktioniert. Bei Mose wird ja Ähnliches berichtet, der musste ja oder ging aus Ägypten weg, weil er das nicht mehr ertragen konnte. Das schreibt ja der Hebräer im Kapitel 11, des Hebräerbriefes schreibt er im Kapitel 11, er ließ Ägypten zurück und fürchtete nicht den Grimm des Königs, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Ja. Also er hat ihn nicht gesehen, aber er hat hat es geglaubt, dass es ihn gibt. Und dann denke ich immer wieder an den Diener von Melisa, den musste man das noch zeigen, gell, damit das dann glaubt. Da war sich noch nicht so sicher. So, und was uns betrifft, ist auch noch ein Hinweis wichtig. 1. Korinther 9, 24 sagt Paulus, wenn es um den Glaubenskampf geht, um den Lauf, nehmt ihr nicht wahr, dass die im Stadion laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Kampfpreis empfängt. Lauft also, dass ihr ihn empfangt. Ja, was soll ich da machen? Wir sind hier, was, wie viel, 11 oder 12 Leute heute. Wenn die alle laufen, gell, und nur einer gewinnt, dann haben die anderen Pech gehabt. Wie lösen wir das auf? Also ich würde euch mal ein Angebot machen. Wir sind noch Teil von einem. Gell? Wir sind Teil von einem, nämlich von Christus. Wir sind Teil seiner Leibesglieder. Und der eine, der da rennt, ist Christus. Gell? Und der gewinnt auch zusammen mit uns. Also ich muss nicht den Lauf alleine vollbringen, sondern ich laufe mit ihm zusammen. Und wenn ich zusammen mit ihm laufe, dann komme ich auch ans Ziel. So kann ich mich mit dem Vers hier trösten. Ich muss also auf den Urheber und den Vollender des Glaubens gucken und mit ihm zusammenlaufen. Und wenn er hier als Urheber bezeichnet wird, dann kann man das bestätigen, weil sogar seine Feinde haben ihm das bestätigt. Also da im Fluchholz hing auf Golgatha, da haben die gesagt, er verließ sich auf Gott und der möge ihn jetzt auch bergen. Gell? Also die seine Gegner haben gesehen, dass er Gott vertraut hat. Also er ist der Urheber dieser Treue und wir sind Teil von ihm. Und wenn wir noch den zweiten Begriff hier uns anschauen, nämlich der Vollender, ist es ja nicht nur der Urheber, sondern auch der Vollender. Was verstehe ich denn unter dem Vollender? Dieses Wort hier gibt es noch einmal im Neuen Testament als Substantiv. Wir müssten also uns mal das Verb dazu angucken. Und Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 6, ich bin eben dessen überzeugt, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis zum Tag Jesu Christi. Also wie fängt er an und wie vollendet er? Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. In Epheser 2, Vers 8 sagt Paulus, wir sind gerettet. Denn in der Gnade seid ihr Gerettete durch Glauben und dies nicht aus euch. Gottes Schenkgabe ist das. Also wir sind Gerettete, wo wir hier noch rumlaufen. Und wie wird das vollendet? Vollendet wird, schreibt Paulus Römer 8, 23, wir erwarten die Sohnessetzung, die Freilösung unseres Leibes. Also jetzt bin ich noch im Leib und laufe hier rum, bin aber gerettet. Vollendet wird das, indem mein Leib aufgelöst wird. Hinauflösung, nennt es Paulus ja auch, Freilösung des Leibes. Oder Römer 5, Vers 10, hast du beides in einem Vers. Er schreibt hier, denn wenn wir als Feinde seien, dem Gott durch den Tod seines Sohnes verändert wurden, wir waren Feinde, sind verändert worden, wie viel mehr werden wir jetzt, wenn wir verändert worden sind, infolge seines Lebens gerettet werden. Also hier war es die Feindschaft, die er akzeptiert hat im Grunde, trotz Feinde hat er was gemacht, jetzt hat er was gemacht und das soll es nicht weitergehen, gell? Also jetzt wird er uns auch vollenden. Das wäre der Schluss. Dann haben wir noch 2. Korinther 3,18, ein weiteres Beispiel. Das ist übrigens der Anti-Masten-Text für die Gemeinde, gell? 2. Korinther 3,18. Da heißt, wir aber alle mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd werden umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist ist. Also was machen wir? Mit enthülltem Angesicht gucken wir die Herrlichkeit des Herrn an und spiegeln die wieder. Da kann ich mir das Gesicht mit einer Maske zuhängen. Gell? Das geht überhaupt nicht. Und wie wird das vollendet? Jetzt spiegeln wir wieder seine Herrlichkeit. Wie wird es vollendet? Philipper 3, Vers 21, indem wir zusammengestaltet werden seinem Leib der Herrlichkeit. Also Johannes nennt das ihm Gleiches sein. Also jetzt spiegelt es das wieder, dann bin ich mit ihm eins. Ja, das ist die Vollendung. Letztes Beispiel, Römer 8, Vers 30, das ist wieder beides in einem Vers. Welche er aber vorher sah, diese berief er auch, und welche er berief, die rechtfertigte er auch. Und dann, welche er rechtfertigte, die verherrlichte er auch. Gell? Also bist du wieder in der Herrlichkeit. das ist die Vollendung. Es fängt an mit der Rechtfertigung, endet in der Herrlichkeit. Und hier in unserem Vers 12, Kapitel 12, Vers 12, haben wir ja dasselbe Urheber und Vollender. Gell? Das ist ja das klassische Beispiel, von dem ich ausgegangen bin. So, und jetzt sagt er ja noch in dem Vers, er blieb unten am Pfahl. Diesbezüglich müssen wir mal Philipper 2, Vers 5 bis 11 in Betracht ziehen, weil da wird genau das beschrieben, was Voraussetzung ist für das Hinaufsteigen. Also wenn ich schon am Dach bin, am Schornstein, gell, das ist ein gutes Beispiel, dass du hier sitzt, wenn ich schon da am Dach bin, wie willst du da hinaufsteigen? Da ist Schluss. Gell? Also du musst erst mal runterkommen, damit du wieder hinaufsteigen kannst. Gell? Und genau das steht in Philipper 2, Vers 5 bis 11, wo Paulus von Christus sagt, oder uns anspricht, dass wir sollen, sind auf dies in euch, was auch in Christus Jesus ist. Also wir sollen sein Beispiel nach, auf ihn gucken, der in Gestalt Gottes anfing, es aber nicht als einen Raub betrachtete, Gott gleich zu sein, sondern er sich selbst entleerte. Wie hat er das gemacht? Er nahm Sklavengestalt an, wurde den Menschen gleich, wurde als Mensch befunden, erniedrigte sich bis in den Tod, ja zum Tod am Pfahl, wie es hier noch heißt. Und dann kommt der Rückweg, gell? Dann sagt er hier, Gott hat ihn deshalb übererhöht und einen Namen gegeben, über allen Namen. Also, was musst du erst machen? Du musst runtersteigen, damit du aufsteigen kannst. Und dieses Beispiel sollten wir im Sinn behalten. Deswegen sagt ja Paulus hier, oder der Hebräerbriefschreiber, ich verspreche mich ständig, gell? Der Hebräerbriefschreiber im Vers 3 dann unseres Textes, was wir machen sollen. Er sagt, denn betrachtet den, der unter solchem Widerspruch der Verfehler unten blieb, als er zu ihnen selbst gekommen war, auf dass er nicht wankt und euren Seelen ermattet. Betrachtet den. Das hat er schon im Kapitel 3, Vers 1 mal geschrieben und hat gesagt, deswegen, heilige Brüder, Mitteilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus. Wenn ich den Vers lese, wenn ich immer dieses Betrachten lese, muss ich immer daran denken, an das Beispiel, folgendes Beispiel. Ihr kennt ja die großformatigen Ölgemälde der alten Meister. Ich bin ja so Hobbykunstmaler, deswegen hat mich das immer interessiert. Und in Kassel auf der Wilhelmshöhe, da ist eine ganze Abteilung alter Meister mit den großen Bildern. Gell? Und vor fast jedem Bild steht da noch eine Bank, wo du dich hinsetzen kannst. Das heißt für mich, betrachte Jesus, heißt wie wenn du so ein Bild anguckst, wenn du so einen alten Meister anguckst. Und das eine Stunde machst oder noch länger, wer das studiert, da sitzt ich da stundenlang hin. Gell? Da findest du immer was Neues auf dem Bild. Die haben teilweise Dinge versteckt in ihren Bildern, gell? Und erzählen ganze Geschichten mit so einem Bild. Also das ist hochinteressant. Wenn es also hier heißt, betrachte Jesus, dann muss ich das doch genauso machen. Dann muss ich ihn mit allen Facetten betrachten. Wie mache ich das? In seinem Wort, gell? Also das, die Bibel, das Wort, hören, lesen, drüber reden und alles, was du dir denken kannst. Und dann wird Jesus immer deutlicher und auch der Vater, er hat auch zu Philippus gesagt, was fragst du nach dem Vater? Du siehst doch mich, gell? Wenn du mich siehst, siehst du deinen Vater. Also ohne Jesus kommst du nicht zu Gott. Wir müssen Jesus betrachten, dann lernen wir auch Gott besser kennen. Und ja, wie machen wir das? Wir machen das ja im Hauskreis und heute hier oder wenn du alleine Bibel liest, gell, immer beschäftigen wir uns damit. Und von daher ist das Betrachten Jesu macht dann deutlich, dass es hier um eine geistige oder geistliche Dimension geht. Das ist etwas, was man nicht anfassen kann, sondern was man glauben darf. Und der Glaube ist geschenkt. Und wenn ich also viel Erfahrung mit meinem unsichtbaren Herrn mache in meinem Leben, dann hilft mir die Betrachtung dieser Geschehnisse aus meinem Leben, die Gewissheit zu haben, dass er mir hilft. Es gibt ja viele Gelegenheiten im Leben, wo du auch mal an einem Punkt bist, wo du sagst, wie soll es jetzt weitergehen, gell? Egal was, und selbst wenn du einen Parkplatz suchst, der Thomas hat mir das gesagt, seine Frau täte das machen, wenn sie unbedingt einen Parkplatz braucht. Gell? Und das wird immer klappen. Ich habe das ja auch schon gemacht, davon abgesehen, hat auch geklappt. Und auch andere Dinge. Also ich vergleiche das mit einer Oberleitung bei so einem Straßenbahn oder Elektrobus. Meine Leitung ist immer da oben eingehakt. Gell? Und wenn ich ein Problem habe, dann sage ich, du hast gesehen, jetzt kümmere dich drum, gell? Jetzt in Kurzfassung. Und kannst sicher sein, dass das funktioniert. Und diese Erlebnisse, die helfen dir dann, bei jedem neuen Problem wieder neu vertrauen zu können. Weil nur wenn du sowas erlebt hast, wächst ja auch dein Glaube. Und du kannst auch anderen mal helfen. Gell? Und das finde ich, ist enorm wichtig. So, und dann hieß es hier noch, dass dem Jesus, den wir betrachten sollen, er viel Widerspruch erdulden würde. Das fing auch schon an nach seiner Geburt. Er wurde in den Tempel gebracht damals von seinen Eltern, und der Simeon im Tempel, der hat zu seiner Mutter gesagt: Nimm wahr, dieser ist gesetzt zum Fallen, Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Ja, Widerspruch gab es jede Menge. Und denk mal an uns, wenn du die biblische Wahrheit vertrittst, kriegst du ganz schnell Widerspruch. Also wir haben das vor allem in der Familie gemerkt. Gell? Und das sind die Ersten und die Schlimmsten, die da auf dir rumhacken. Also wir dürfen mir sicher sein, dass es uns nicht besser geht als unserem Haupt. Was hat er mal gesagt? Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Also wenn Christus unser Herr ist, wird es uns genauso gehen. Und das ist schon vor Abruf des Kosmos beschlossen gewesen, das wissen wir ja alles. Und wenn es um diese Zeugenwolke geht, erinnert mich diese Argumentation mit der Zeugenwolke auch ein wenig an die Geschichte der Verklärung Jesu auf dem Berg. Und wenn du da mal reinguckst, da hat auch eine Wolke spielt eine Rolle. Und die Reaktion der drei Männer, die da auf dem Berg waren, nämlich Johannes, Petrus und Jakobus. In Matthäus 17 wird die Geschichte erzählt. Ich lese mal ab Vers 5 ein kleines Stück. Da heißt es hier, während er noch spricht, nämlich Jesus, nimm wahr, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und nimm wahr, eine Stimme aus der Wolke sagt: Dieser ist mein Sohn, der Geliebte, an welchem ich wohlgefallen habe. Hört auf ihn. Und als die Lernenden es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich außerordentlich. Und Jesus kam herzu, und jetzt kommt die schöne Stelle, da muss ich mich gleich noch etwas austun damit. Jesus kam herzu und berührte sie und sagte: Richtet euch auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, nahmen sie nicht einen wahr, außer Jesus allein. So muss es gehen. Gell? Die waren eingehüllt in Wolken und sahen nur ihn. Wir sind eingehüllt in diese Zeugenwolken. Wo gucken wir hin? Auf unsere Regierung, oder? Also, da kannst du keine Hilfe erwarten. Gell? Wir gucken auf ihn. Und von daher ist die große Wolke von Zeugen für mich halt wichtig. Und der Hinweis hier, fürchte dich nicht, ist für mich was ganz Entscheidendes, weil davon gibt es im Alten und auch im Neuen Testament einige ganz interessante Beispiele. Und auch die sollten wir uns noch kurz angucken. Als der Abram, da hieß er noch Abram, den Lot befreit hat und dann bei Melchisedek war in Salem und ihm den Zehnten gegeben hat von der Beute, die sie gemacht hatten bei dieser Befreiung, da wollte noch zu dieser Zeit der König von Sodom gar nichts von der Beute, sondern er hat gesagt: Ich will die Seelen, gell? Der Teufel ist ein Bild auf den Teufel, auf den Satan, der will die Seelen. Und es haben viele berühmte Leute haben ihre Seelen dem Satan verkauft. Ja, ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Und was sagt jetzt Jahwe zu Abraham aufgrund dieser Gesamtsituation? Er sagt dir: Fürchte dich nicht, ich bin dir ein Schild und ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Also das war schon eine ganz frühe Zeit, gell, in der Heilsgeschichte, wo Gott sagt: Fürchte dich nicht. oder Isaak dann, der hat ja im Nachhinein dann die Brunnen, die der Abraham schon mal gegraben hatte und diese zugeschüttet haben, die hat er wieder aufgegraben, da in der Wildnis südlich von Beersheba, weiß nicht, wer Israel kennt. Und die Hirten, die da ansässig waren, gab es jede Menge Streit um diese Brunnen dann. Also der hat nichts Gutes, er hat einen Brunnen aufgemacht, sofort gab es Krach. Und was hat er gemacht? Isaak zog dann nach Beersheba Richtung Mittelmeer. Und was sagt Gott an ihm dort, als er da angekommen ist? Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deinen Nachkommen vermehren um meines Knechtes Abraham willen. Also auch hier wieder, das sind ja alles große Glaubensmänner, gell? Und die hatten auch mal Furcht. Und jetzt sagt Gott, fürchte dich nicht, gell? Und wir stehen jetzt hier, wie ist das mit uns, gell? Dann fürchten wir uns, komme ich gleich noch zu. Mose, wie war das bei Mose? Mose hat ja eine Rede gehalten, bevor sie in das verheißene Land gehen konnten unter Josua und hat einen Rückblick gemacht über die 40 Jahre Geschichte, wo sie in der Wildnis gewandert sind. Und jetzt nimmt er Bezug in seiner letzten Rede. Die erste Rede am Ende ist es gewesen, er hat noch eine Rede gehalten, die erste Rede in 5. Mose 1. Aber die Rede bezieht sich auf 40 Jahre vorher. Das bezieht sich also jetzt auf die Zeit, wo sie schon mal vor dem verheißenen Land standen und die 12 Kundschafter ausgesandt haben und dann das Volk Angst hatte. Und deswegen mussten ja 40 Jahre in der Wildnis wandern. Und das sagt er, es sagt hier, Mose redet jetzt zu Israel und sagt, was Gott ihm gesagt hat. Er sagt, siehe, Jahwe, dein Gott hat das Land vor dir dahin gegeben, zieh hinauf, nimm in Besitz, wie Jahwe, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Sie sollten das ja machen. Und jetzt sagt Gott noch, fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Gell? Also ein fremdes Land einnehmen, war sicher nicht einfach. Und jetzt sagt Gott, fürchte dich nicht. Das ist natürlich schief gegangen, deswegen mussten die ja nach 40 Jahren durch die Wildnis wandern. Aber wie war es dann bei Josua? Dann, nachdem Josua da stand und mit dem Volk Israel, und Mose war auf dem Nebo gestorben, auf dem Mund Jahwes, da sagt Jahwe zu Josua, fürchte dich nicht und erschrick nicht. Immer das Gleiche, gell? Fürchte dich nicht. Oder ich denke noch an Paulus, das steht jetzt nicht in meinem Manuskript, also da in Korinth evangelisieren sollte, stand er oben auf dem Berg und guckt nach Korinth, Hafenstadt, Prostitution und, also ganz wilde Stadt war das damals. Und jetzt und da sagt der Herr zu ihm, fürchte dich nicht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gell? Da muss ich immer dran denken, ich bin ja früher auch von Haus zu Haus gelaufen. Und wenn ich vor so einem Dorf war, habe ich mir gedacht, was wird denn jetzt alles wieder kommen? Gell? Und so muss ich mal an den armen Paulus denken, in Korinth. So, und wie sieht es im Neuen Testament aus, außer dem Paulus? Wir haben noch die Geschichte, wo Petrus und Nebo die einen großen Fischfang gemacht hatten, weil Jesus gesagt hat, wirft das Netz mal auf der anderen Seite aus. Und anschließend, nachdem er das Wunder vollbracht hatte, hat Jesus zu ihm gesagt, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen lebend fangen. Also Menschenfischer wird das meist dann übersetzt. Oder als er ihnen auf dem Wasser entgegenkam, haben sie sich gefürchtet. Er sagt, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und so ist es auch in der Enthüllung gewesen. Und ich finde, das ist ein ganz besonderer Moment auch. Enthüllung 1, 17 und 18, der Johannes war doch versetzt worden in den Tag des Herrn. Also faktisch 2000 Jahre in die Zukunft. Das werden wir im Hausgeist auch nochmal gründlich betrachten, weil es ist sehr interessant, wie das verargumentiert wird, auch von anderen. Also er ist im Tag des Herrn und jetzt erscheint ihm der Menschensohn. Und das muss eine gewaltige Herrlichkeitserfahrung gewesen sein. Und da heißt hier in Enthüllung 1, Vers 17 und 18, und als ich ihn wahrnahm, fiel ich zu seinen Füßen hin wie gestorben. Und jetzt kommt es, und er legte seine Rechte auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich wurde ein Gestorbener und jetzt im Wahr, ich bin lebend. Hinein in die Äonen der Äonen und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ja, Also da muss ich oft dran denken, gell? So, wenn du in schwierigen Situationen bist, jetzt fehlt mir die Hand, gell? Ja, durch die Schulter führst du dich nicht, gell? Ich bin mit dir. Ja, und das, diese Gedanken, um die geht es also auch für uns, das gilt alles auch für uns. Und deswegen ist die Frage, verspürst du die tröstende rechte Hand Gottes, wenn es mal ein Problem gibt? Damit muss man Erfahrung sammeln. Das ist ein Lernprozess, das ist ein Wachstumsprozess, keine Frage. Wir können noch eine Predigt machen, dass die Rechte Gottes immer hilft. Gell? Findest du jede Menge Hinweise. Die Rechte Gottes, das ist Christus, seine Rechte, seine Handelnde. Und das ist immer natürlich nicht immer augenscheinlich. Wir werden viele Situationen auch nicht verstehen. Aber wenn wir mal am Ziel der Heilsgeschichte sind und zurückgucken auf unser Leben, dann wirst du feststellen, dass all das, was wir nicht verstanden haben oder was uns nicht gefallen hat, einen ganz bestimmten Zweck erfüllt hat. Es ist alles etwas gut, auch wenn es in unseren Augen schlecht erscheinen mag. Und das dürfen wir nie vergessen. Wir blicken auf den Anfänger oder Urheber und Vollender unseres Glaubens. Und deswegen schließe ich jetzt mit dem Schlusswort aus dem Römerbrief, wo Paulus sagt, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm ist die Herrlichkeit, hinein in die Äonen der Äonen. Amen.